Ich grüße euch ganz herzlich und bringe wichtige Neuigkeiten mit. Viele von euch haben es sich schon lange gewünscht. Jetzt ist es endlich soweit. Ab sofort könnt ihr alles über meine persönlichen Investments erfahren in meinem neuen Lars Erichsen Depot. Ihr wollt zum Beispiel wissen, wie ich mein Vermögen aufbaue und sichere, welche Aktien ich langfristig kaufe oder mit welchen spekulativen Investments ich mein Kapital verdoppeln möchte. Jetzt habt ihr die Chance dazu. Diese exklusiven Einblicke gibt es nur und ausschließlich bei den Renditespezialisten. Ein paar Beispiele. Im März habe ich eine Silberaktie gekauft, die viele wahrscheinlich gar nicht kennen, Gatos Silver. Die Aktie ist seitdem von $7,90 auf über $19 angestiegen. Im Mai habe ich die Bitcoin-Aktie MicroStrategy zu $169 gekauft. Mittlerweile steht sie bei über $230. Meine Investments in Powell Industries und Vistra, darum geht es unter anderem in der heutigen Folge, haben jeweils über 50% zugelegt. Und das Beste daran, ich teile 100% meiner Käufe und Verkäufe mit euch. Völlig transparent und in Echtzeit. Alle Käufe setze ich auch in einem Echtgelddepot um. Natürlich, das sind meine privaten Käufe und Verkäufe. Und zwar immer nach euch. Das heißt, ich lasse euch den Vortritt. Lust hier von Anfang an mit dabei zu sein? Dann besuche jetzt rendite-spezialisten.de/podcast. Und sichere dir deinen Zugang zum neuen Lars Erichsen Depot. Der Link ist auch in den Shownotes dieser Folge. Du profitierst dann auch von unserer aktuellen Sparaktion, die es so in dieser Form nie wieder geben wird. Dann lass uns mal loslegen. Ganz herzliche Grüße, dein Lars. Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Dann rede ich doch einfach nicht um den heißen Brei herum. Die Rallye in diesen Aktien ist bereits da. Ich glaube, sie wird noch viel, viel größer. Sie wird noch sehr viel länger dauern. Ich bin bereits investiert. Ich möchte weiter zukaufen. Ich werde in dieser Folge einige Aktien nennen. Es ist meine Pflicht, dich über diese Chance aufzuklären. Was du daraus machst, das ist wie immer deine Entscheidung. Und jetzt legen wir los. So, zwei Gedanken schießen dir vielleicht bei dem Intro in den Kopf und ich möchte gleich eine Antwort darauf geben. Erstens, wenn der Erichsen denn wirklich so überzeugt ist, kann es gar nicht anders kommen? Doch, selbstverständlich, das kann an der Börse immer passieren und das ist der ganz, ganz wichtige Disclaimer. Nur weil ich hier investiere, heißt das selbstverständlich nicht, dass das Ergebnis garantiert ist. Bis jetzt läuft es sehr gut und das macht es natürlich auch sehr viel einfacher, jetzt darüber zu sprechen. Aber es gibt an der Börse keine Garantien und es gibt insbesondere keine Garantien, wenn man auf einzelne Aktien setzt, dass man die richtigen auswählt. Das hier stellt alles nur meine persönliche Meinung dar. Es besteht immer ein erhebliches Kursrisiko bis hin zum Totalverlust bei jedem Investment an der Börse. Von daher mach dir bitte deine eigenen Gedanken. Hier über dieser Podcast-Folge steht, über wie allen anderen. Nicht drüber, das ist hier der Nachrichtenkanal XYZ, sondern Erichsen. Das sind also meine Gedanken, das sind meine Ansätze, die ich gerne mit dir teile. Und der zweite Gedanke, der vielleicht aufkommen könnte, na, wenn die Rallye doch schon läuft, dann hättest du ja auch mal vorher was sagen können. Hättest du, hat er aber, habe ich also schon mehrfach gemacht, denn heute geht es erneut um Energie. Es geht um die steigende Nachfrage, es geht um den Ausbau der Energieinfrastruktur und es hat einen guten Grund, dass ich das heute nochmal aufnehmen möchte, denn ich habe gerade ein Interview gelesen mit einem ganz interessanten Mann. Er hat einen eher deutsch anmutenden Namen, es ist aber kein Deutscher, sondern ein Amerikaner. Sein Name ist René Haas und er ist der CEO der Arm Holdings. Kennt ihr vielleicht, ist ich glaube 2022 erneut, muss man sagen, an die Börse gekommen oder war, nee, 2023 und seitdem extrem durch die Decke gegangen. Arm Holdings ist ein Chip-Designer und profitiert dementsprechend auch von der Stärke im Halbleitersektor. Man könnte also René Haas durchaus als einen Brancheninsider bezeichnen und er hat einen ganz guten Job gemacht. Es geht heute nicht um die Arm Holdings. Ich bin hier nicht investiert. Die Aktie ist aber extrem gut gelaufen seit ihrem IPO im Jahr 2023. Aktuelle Marktkapitalisierung $150 Milliarden und wenn wir uns den Wettbewerb mal anschauen, dann hat der durch die Bank weg schlechter abgeschnitten. Ja, es gibt keine ganz klare Abgrenzung. Also eine Nvidia ist natürlich besser gelaufen, aber hier in meinen Screenern wird ARM Holdings verglichen mit Micron, mit Analog Devices, mit Qualcomm, mit Texas Instruments und mit Intel. Von den genannten hat sich die ARM Holdings seit Dezember 23 mit Abstand am besten entwickelt. Sie ist nämlich um 190% gestiegen, eine Micron seitdem um 62%, eine Analog Devices um 44%, Qualcomm ist um 62% gestiegen, die gute alte Texas Instruments ist um 45% gestiegen und Intel ist die sind im gleichen Zeitraum um 30% gefallen. Gibt kaum eine Aktie aus dem Sektor, die schlechter gelaufen ist als Intel. Und in so einer Marktphase auf Antizyklik zu setzen, na, irgendwann muss Intel doch mal kommen. Es ist am Ende deine Entscheidung. Meine wäre es auf jeden Fall nicht. Es gibt nicht einen einzigen Grund, der mich dazu bringen könnte, in Intel jetzt zu investieren, wo es doch so wunderbare Unternehmen gibt, die wirklich auch von diesem großen Trend profitieren. So, es ist allerdings auch keine Kaufempfehlung hier für ARM Holdings, denn der Erfolg, der sich hier eingestellt hat und der sich auch in den Quartalszahlen regelmäßig zeigt, der wird derzeit richtig hoch bewertet. Das Price Earnings, also das KGV, liegt derzeit bei 92. Und das ist einfach, seien wir ganz offen, vielleicht ist es sogar zu hoch. Ich könnte mir vorstellen, dass der Halbleitersektor, wenn er jetzt ein ganz starkes viertes Quartal hat, vielleicht ein starkes Quartal Q1 25, dass wir hier nochmal eine größere Korrektur sehen. Und um diese Werte, ich habe es schon angedeutet, um die geht es auch nicht. Aber die Aussagen, die hier von René Haas getroffen werden, die sind interessant. Ein Bloomberg-Interview von letzter Woche und ich möchte das gerne mal mit euch durchgehen und dann kommen wir auf den für mich wesentlichen Punkt. Hier kracht gerade im Hintergrund irgendein Glascontainer. Ich bin immer noch unterwegs, aber bald bin ich wieder im schalldichten heimischen Office. Also, Bloomberg fragt, Ihre Strategie besteht darin, die KI-Revolution voranzutreiben. Was könnte Ihnen dabei im Weg stehen? Finde ich ganz interessant. Er sagte, ein echter limitierender Faktor ist Talent. Das heißt also, das entsprechende Personal zu finden. Darüber hinaus spricht er von vielfältigen Chancen. Das sagt man halt so.
We estimate that 70% of the world's population touches ARM in some way. We're in security cameras, automobiles, PCs, smartphones, data center.
Wir sind in Smartphones, PCs, Kameras, Autos, Rechenzentren und so weiter. Wir profitieren hier von dem Aufschwung. All diese Lösungen erfordern immer mehr Innovation, bla bla bla. Wir brauchen mehr Ingenieure, wir versuchen global zu expandieren. So, es kommt, wird gleich sehr viel konkreter und spannender. Das ist normales, gewäscht ist es nicht, aber es ist eine normale Antwort, die ein CEO eben geben würde. Bloomberg fragt, die Nachrichten über KI können bei Anlegern für Aufregung sorgen. Abseits der Höhen und Tiefen bei Nvidia, ASML und anderen, sind Sie persönlich jetzt noch begeisterter als vor einem Jahr? Antwort, absolut, zu 100%. Tatsächlich bin ich überrascht, wie schnell sich alles entwickelt hat. Ich hatte die Möglichkeit, gerade erst ein neues Modell von OpenAI zu testen. Dieses Modell denkt und zieht Schlüsse. Das ist ein riesiger Sprung. ChatGPT durchforstete bisher das Internet und gab eine elegante Antwort basierend auf Suchergebnissen. Es hat jedoch nicht wirklich gedacht. Die neuen Modelle können das jetzt. Haben wir schon gehört davon? Das muss so überzeugend sein. Zumindest mal einige Insider durften sich das schon anschauen. Dass die Frage ist, wann überhaupt OpenAI damit rausgeht. Also das scheint wirklich wie ein kleines, in Anführungszeichen, Monster zu sein, von dem man nicht sicher ist, ob man so auf die Welt loslassen kann. So oder so. Wir gehen weiter. Sie sagen, dass KI heute wie das Internet in den mittleren 90er Jahren ist. In 30 Jahren könnte KI so weit implementiert sein, dass man es überhaupt nicht mehr unterscheiden kann. Wie könnte diese Zukunft aussehen? Und er sagt, der Unterschied zwischen dem Internet von 1990, die Älteren von euch werden sich vielleicht erinnern, bis heute und der KI bis in 30 Jahren ist, dass es diesmal nicht mehr ansatzweise so lange dauern wird. Es wird viel, viel schneller gehen, wahrscheinlich in 5 bis 10 Jahren. So, Und an der Stelle, natürlich wird ein CEO, der unmittelbar von diesem Trend profitiert, nicht sagen, ne, das mit KI ist alles nur ein Hype. Aber das ist nicht die einzige Stimme, die sagt, es geht nicht nur schnell, es geht rasend schnell. Und die Vorstellung, selbst heute, und ich bin jemand, der regelmäßig, wir werden es gleich noch erleben, denn ich nutze gleich ChatGPT ganz kurz, um eine Aufstellung zu machen. Die Vorstellung, dass ich in einigen Jahren gar nicht mehr wahrnehme, was überhaupt KI ist und was nicht. Das klingt für uns heute, allein das ist schon beeindruckend, das klingt wie eine Möglichkeit. Das hätte man noch vor 2 Jahren für absolut undenkbar gehalten. Mit allen, das werden wir aber an anderer Stelle gerne mal besprechen, mit allen auch negativen Konsequenzen. Ich habe gerade in einem Artikel gelesen, in einem, dass ein relevanter Anteil der Suchergebnisse, wenn man Bildersuchen macht, KI-generierte Bilder sind. Das ist natürlich brutal. Einfach deshalb, weil hier theoretisch auch, ja, wenn ich über die Eidotter-Ente, die gibt es nicht, es muss irgendeine schönere Ente geben, also über eine bestimmte Entenart und KI würde diese Entenart immer so darstellen, dann dauert es nicht lange und wir sagen, so sieht so eine Ente aus. Und das geht natürlich, bei einer Ente ist das vielleicht weniger dramatisch, wenn wir nicht ganz sicher darüber sein können, wie sieht sie in Wirklichkeit aus. Aber wenn wir über KI-generierte Nachrichten, über Journalismus sprechen, dann ist das, ja, wem da ein bisschen Schweiß auf die Stirn tritt, ich kann das durchaus verstehen. KI, sagt er, wird dann Dinge wie zum Beispiel die Medikamentenforschung massiv beschleunigen. Wenn man an die hohen Ausfallraten bei der Medikamentenforschung denkt, rund 95% Misserfolge, das ist tatsächlich so, 10 bis 12 Jahre dauert es, um ein neues Medikament zu entwickeln. Diese Zeiten wird KI erheblich verkürzen und dann benutzt ihr nochmal den Begriff, das wird dramatisch. So, dann noch 2 Fragen, die ich aber gerne hier der Vollständigkeit halber noch mit aufführe. Die Autoindustrie hatte derzeit mit Gegenwind zu kämpfen. Sie hat. Machen Sie sich darüber Sorgen oder ist die Volatilität unwichtig, weil der Trend zu Autos mit mehr Chips geht? Ganz klar Letzteres. Diese Branche erlebt zum ersten Mal seit 75 Jahren eine Transformation und zwar schnell. Der Wechsel vom Verbrennungsmotor zum Elektroantrieb ist eine riesige Umwälzung, was die Konstruktion und Produktion der Autos angeht. Und letztlich auch, wie das Produkt fährt. Jeder Autohersteller, ob Mercedes, BMW, Toyota, Stellantis oder Ford, will sich in diese Richtung bewegen, aber es ist eine große Herausforderung. Wenn Sie global an Ihre Aktivitäten denken, wird die Rolle Chinas größer, kleiner oder bleibt sie gleich? China, so Haas, macht heute etwa 15% unseres Geschäfts aus. Ich sehe das etwa gleichbleibend. Es gibt Märkte, in denen China weiter innoviert und führend ist, wie etwa bei Elektrofahrzeugen. Diese Fahrzeuge basieren alle auf ARM-Technologie. Auch im Bereich Smartphones mit Xiaomi, Vivo, Oppo und anderen Marken ist China sehr aktiv. Das sind großartige Märkte für uns, aber der Rest der Welt innoviert ebenfalls in großem Tempo. Und jetzt kommt die entscheidende Frage. Rechenzentren boomen. Doch es gibt Bedenken wegen ihres Energieverbrauchs. Was ist die Lösung? Mehr Energie oder effizientere Chips? Beides. Wir brauchen viel energieeffizientere Chips, weshalb ARM im Rechenzentrumsegment viel Marktanteil gewinnt. Und dann die offene und ehrliche Aussage. Trotzdem glaube ich, dass wir generell mehr Zugang zu Energie benötigen, da wir nicht genug Strom produzieren, nicht mal ansatzweise. Es wird eine Kombination aus Solarenergie, Batterien, Windenergie und sogar Kernkraft brauchen. Und genau diese Aussage ist letztlich das Fazit enorm vieler Studien. Ich habe hier, glaube ich, in diesem Podcast mehrfach über Energieinfrastruktur gesprochen und immer wieder auch aktuelle Studien besprochen, teilweise sogar verlinkt. Hier, glaube ich, eine Studie von Goldman Sachs. Und diese Studien sind natürlich noch aktuell. Das, was aber beinahe jede Woche von anderen, zum Teil auch von den gleichen Analystenhäusern und auch branchenfremden, wissenschaftlichen Häusern kommt, das deutet darauf hin, dass die Schätzungen zu niedrig sind. Wir haben hier beispielsweise, das ist jetzt eine Schweizer Seite, SRF, die spricht davon, dass der aktuelle Energieverbrauch, der durch KI generiert wird, momentan bei 0,2% liegt. Das heißt, weltweiter Energieverbrauch, 0,2% davon braucht derzeit KI. Dieser Artikel ist zwar schon ein paar Monate alt, Das heißt, mittlerweile wird es mehr sein. Übrigens 0,2% des weltweiten Energieverbrauchs sind in etwa so viel, wie die Schweiz heute verbraucht. Und in diesem Artikel, der ein paar Wochen, ne, ungefähr ein Jahr alt ist, da heißt es, dass sich der Anteil bis zum Jahr 2030, also in den nächsten, du musst ja nicht lange rechnen, 6 Jahren, etwa verzehnfachen wird. So, das entspricht zum in etwa dem, was vor einem Jahr häufig angenommen wurde. Man muss dazu auch sagen, dass nicht jeder sein eigenes Research anstellt, sondern dann natürlich viele auch von den anderen abschreiben. Wenn wir aber heute darauf schauen, dann geht man davon aus, dass wir jetzt schon hin bei der digitalen Nutzung und der Nutzung von AI bei einem Stromverbrauch von etwa 4% sind, also viel, viel schneller das Ganze gestiegen ist als prognostiziert. Und der KI-Experte Herbrich, so heißt er, nimmt an, wir werden in den nächsten Jahren auf einen Verbrauchsanteil der KI auf 30% ansteigen. Für das Training, so schreibt er, eines KI-Modells liefern Prozessoren hunderter Grafikkarten, die jeweils etwa 1000 Watt verbrauchen für mehrere Wochen. 1000 Watt ist so viel wie ein Backofen. Dass man sich das in etwa vorstellen kann, also wenn man sich zu Hause mal so ein, man kann sich doch diese Stromzähler direkt an seine Steckdose daran packen, da sieht man, dass Wärme und Kälte viel verbrauchen. Ja, mach mal den Föhn an und gleichzeitig, also ihr wisst, worauf ich hinaus will. 30%. Wir nehmen mal an, dass diese Schätzung zu bullish ist. Nee, bullisch ist sie ja gar nicht. Letztlich ist Energieverbrauch ja erstmal etwas wertfreies, beziehungsweise sogar problematisch, wenn man nicht weiß, wo man die Energie herbekommen soll. Aber wir nehmen mal an, sie sei zu optimistisch und es steigt nur um 15%. Wir haben nicht mal ansatzweise die Infrastruktur heute, um unser Energieangebot so anzupassen, dass man einen 15 oder gar 30% höheren Bedarf decken kann. Und deswegen wiederhole ich das Fazit, was ich hier schon vor mehreren Monaten und davor vor mehreren Monaten geäußert habe. Ich glaube, dass die Energienachfrage und damit auch verbunden der Ausbau der Energieinfrastruktur ein Riesenthema werden wird. Nicht komplett unabhängig davon, wie die Börse läuft. Das heißt, ich kann nicht ausschließen, so heißt es, dass in Zeiten, in denen die Börse mal sehr risikoavers wird, dass dann die Bewertungen von Unternehmen auch sinken. Wenn ich mir aber die reinen nackten Zahlen ansehe, dann ist das einfach ein Trend. Und ich benutze das Wort wirklich nicht lapidar, außer bei YouTube-Titeln. Da benutze ich es gerne mal. Dann ist das für mich ein Megatrend. Und wie hoch dann jeder den Anteil im Depot dieses Megatrends hat, das hängt auch mit der Risikoneigung zusammen. Ich möchte einfach nur noch mal verdeutlichen, dass für mich, und ich habe damals gesagt, wer vielleicht zu einem gegensätzlichen oder gegenteiligen Standpunkt kommt, der möge mir doch schreiben. Bis jetzt habe ich da nichts gehört. Es gibt für mich kaum einen Weg drumherum. Und ich möchte jetzt noch mal ganz kurz auf die verschiedenen Bereiche eingehen, die davon profitieren sollten, dass die Energienachfrage steigt und der Ausbau der Energieinfrastruktur deutlich schneller vorangehen muss als bisher. Nur so kann man die Wachstumschancen natürlich auch wahrnehmen. Ja, man kann, das wissen wir als Flensburger zum Beispiel ganz genau, man kann natürlich Strom zum Teil importieren. Das machen wir. Und am Ende des Tages kannst du aber natürlich, handelt es sich dann um Strom, der an anderer Stelle derzeit nicht verwendet wird. Also die Flensburger bekommen zum Beispiel aus Abrade hin und wieder Strom. Aber wenn du deinen eigenen Strom verbrauchst, ob jetzt in Dänemark oder in Frankreich oder wie auch immer, wobei wir in die andere Richtung ja auch geliefert haben, darum soll es heute nicht gehen, dann gibt es schlicht und einfach nicht mehr zu verteilen. Die wichtigsten Bereiche, einmal genannt. Energie- und Versorgungsunternehmen, das sind einfach die Unternehmen, die sich mit der Energieerzeugung und Verteilung beschäftigen. Auch die werden davon profitieren. Dazu gehören logischerweise nicht nur die klassischen Versorger, sondern auch Anbieter erneuerbarer Energien, Solar, Wind, Wasserkraft. Insbesondere deshalb, weil die zum Teil natürlich auch von notwendigen und meines Erachtens absolut alternativlosen staatlichen Förderungen profitieren werden. Das kann der private Sektor nicht alleine. Ob das ein einzelnes Land dann versteht oder eben nicht und damit Chancen auslässt, Das ist eine politische Entscheidung. Das möchte ich heute einfach mal offen lassen. Zweitens, es wird natürlich auch Bau- und Ingenieurdienstleistungen brauchen. Beim Bau neuer Kraftwerke, Energieübertragungsleitungen, Speicherinfrastrukturen. All das führt zu einer Nachfrage. Es gibt spezialisierte Baufirmen, die große Energieprojekte durchführen. Es gibt Ingenieursbüros, die für sich betrachtet in der Regel nicht an der Börse notiert sind. Aber natürlich gibt es Anbieter, die solche großen Projekte stemmen können, die also die Infrastruktur entwerfen und dann direkt bei der Planung beteiligt beziehungsweise bei dem realen Ausbau dann dort mit dabei sind. Dann gibt es eine Riesenbranche, die Digitalisierung der Energieinfrastruktur. Es braucht Technologien für das Netzmanagement, Stichwort Smart Grids, für Automatisierung. Unternehmen, die Lösungen für das Management und die Automatisierung von Energienetzen anbieten, die profitieren bereits vom Infrastrukturausbau. Dies betrifft Anbieter von Steuerungssystemen, Internet of Things Plattformen, Datenanalyse-Tools und so weiter und so fort. Und an der Stelle einmal der Hinweis, ich habe es schon gesagt, deswegen kommt hin und wieder quasi entschuldigend der Verweis auch auf vergangene Folgen, denn wer sich einige Aktien, ich werde gleich einige Namen nennen, nicht in alle bin ich investiert, aber dass man mal so eine grobe Vorstellung hat, natürlich sehen die Aktien so aus, als sei hier schon reichlich viel Rallye gelaufen, eben weil das nicht komplett neu ist. Und deswegen möchte ich auch hier niemanden überzeugen, wenn gegen den eigenen Standpunkt aktiv zu werden. Wer also sagt, ja, das ist interessant, aber ich warte, bis es eine große Korrektur gibt. Die kann es geben, das kann ich nicht ausschließen. Wenn die Börse risikoavers wird, dann können sich Bewertungen auch mal halbieren, gerade bei Unternehmen, die hoch bewertet sind. Sind gar nicht alle Unternehmen. Daher ist das heute hier auch nicht geeignet, um Timing-Instrument irgendwie walten zu lassen. Also das ist jetzt kein Kaufsignal. Ich habe zum Beispiel bei einer Position auch Teilgewinne realisiert, weil die Aktie so schnell gestiegen ist. Ich komme gleich dazu, welche es ist. Aber ich möchte dann gerne mit der zweiten Hälfte wieder rein. Und bei fast allen Positionen werde ich mindestens die Hälfte behalten, weil ich schlicht und einfach nicht weiß, wann der Markt zu der Erkenntnis kommt. Das reicht noch nicht. Da ist sogar theoretisch sogar noch mehr Bewertungsaufschlag möglich, weil das eben so ein großer Trend ist. Produzenten von Energiespeicherlösungen. Die Energiewende und der Ausbau erneuerbarer Energien erhöhen die Nachfrage nach effizienten Energiespeichern, um Schwankungen auszugleichen. Unternehmen, die Batteriespeicher, Wasserstoffspeicher und andere Speichertechnologien entwickeln, gewinnen an Bedeutung, da eine stabile Energieversorgung zunehmend auf diese Lösung angewiesen ist. Und jetzt, und ich erspare es euch, jetzt könnte ein Teil kommen, wo es mich derart aufregt, dass ich immer noch in LinkedIn-Posts sehe, ja, Solarenergie und nachts, oh, diese Zufallsenergiequelle. Meine Güte, wir sind ein Land der Ingenieure. Es gibt da mittlerweile Möglichkeiten, so einen Strom auch zu speichern. Das sieht man auch daran, wo die gebaut werden. Und das sieht man auch daran, dass die großen Magnificent Seven fast alle hier investieren, sowohl in Kernkraft, sowohl in Solar, sowohl in Wind. Der Mix, der macht es aus.
Microsoft appears to be going nuclear, with the tech company slated to start using nuclear power as soon as 2028. Microsoft recently signing a 20-year agreement with leading nuclear energy producer Constellation Energy to get this done. Another interesting angle to this is that the deal will restart a portion of the Three Mile Island nuclear generation station in Pennsylvania.
Es ist also vollkommen zwecklos, hier mit einer Herangehensweise zu argumentieren, diese oder jene Energiequelle machen nun überhaupt keinen Sinn. Die Chinesen bauen Kohlekraftwerke. Das machen sie. Die Chinesen haben aber auch mehr als 50% ihrer Energieversorgung, Stromversorgung in großen Städten kommt aus Solar. Passt irgendwie nicht zusammen. Passt hervorragend zusammen, weil sie für den Ausbau so viel Strom brauchen, nutzen sie knallhartes Kalkül, Kohlekraftwerke. Und es mag sie auch überhaupt nicht interessieren, wie die CO2-Bilanz da ist. Die wird aber zwangsläufig in 5 Jahren sehr viel besser aussehen. Man darf ja nicht immer nur den Status quo beobachten, sondern muss auch überlegen, wo sind wir in 5 und so sind wir in 10 Jahren. Muss nicht jeder ein großer Visionär sein, um das zu verstehen. Next. Ja, also. Diskutieren darf man über alles. Nicht, dass wir uns hier missverstehen, aber mit Scheuklappen auf so ein großes Thema zu schauen, das wird uns auch betreffen, wenn wir überhaupt keinen Bock haben auf KI. Das bringt einfach nichts. Wir werden hier mehrgleisig fahren müssen. Nächster Punkt, und den habe ich, der wird vielleicht hier manchmal übersehen. Für den Bau von Energieinfrastruktur und Batterien werden große Mengen an Metallen und Rohstoffen benötigt. Lithium, Kobalt, Kupfer, seltene Erden und all das wird natürlich auch denjenigen zugutekommen, die das Ganze aus dem Boden rausholen, also die Bergbauunternehmen und Metallverarbeitern. Klar ist aber auch, und das möchte ich immer ergänzen noch, wenn es um diese Branche geht, der kurzfristige Blick wird hier immer dominieren. Und zwar die Nachfrage in den nächsten 6 Monaten. Man kann sich das vorstellen wie eine Flut, die langsam steigt und auch diese Werte dann begünstigen sollte. Aber die kurzfristigen Schwankungen werden sich ganz wesentlich danach orientieren, wie sind die konjunkturellen Aussichten auch in den USA und Europa, aber ganz wesentlich auch in China. Und der 7. Punkt, Transport und Logistik. Der Ausbau und die Modernisierung von Infrastrukturprojekten erfordern eine robuste Logistikkette. Transportunternehmen, die auf den Transport schwerer Maschinen, Baumaterialien und Rohstoffen spezialisiert sind, profitieren von der steigenden Nachfrage nach diesen Dienstleistungen. Ebenfalls der gleiche Punkt wie bei den Rohstoffen. Ja, auch hier gibt es eine Unterstützung für die Branche. Die wird aber weniger bedeutsam sein und weniger schnell die Kurse beeinflussen, als zum Beispiel, wenn wir über Smart Grid-Lösungen oder Automatisierung sprechen. So, dann, klar, alles gibt dann noch so Untersparten, wenn man so will, Chemieunternehmen, die Materialien für Energieanlagen und Batteriespeicher herstellen, die werden profitieren. Spezialkunststoffe für Kabelisolierung, korrosionsbeständige Materialien, innovative Beschichtung für Solar- und Windenergieanlagen. Das ist natürlich insgesamt ein sehr, sehr großes Thema, keine Frage. So. Ein Unternehmen, in welches ich investiert bin und bei dem ich einen Teilverkauf vorgenommen habe, ist Vistra. Ich nenne die Akte deshalb hier, weil es der Klassiker ist. Es ist ein Energieversorgungsunternehmen aus den USA. Und wenn man sich den Kurs anschaut, dann könnte man denken, Entschuldigung, die haben irgendeine neue Technologie entwickelt. Das haben sie aber nicht. Sie leben von der Fantasie und teilweise auch der Realität, dass Kernkraft ein immer größeres Thema wird. Das Unternehmen war noch im Juni 23, standen sie bei $25 und jetzt stehen sie bei $125. Und nochmal die Erinnerung, wenn ich schon Aktien hier konkret nenne. Ich habe die Aktie ziemlich rechtzeitig gekauft. Die Leser der Rendite-Spezialisten wussten auch Bescheid. Ich habe aber hier auch Teilgewinne realisiert, weil das einfach sehr, sehr steil war. Also der Anstieg von 70 auf $140 ist mal gerade in 4 Wochen. So muss man das nicht machen. Man kann also einfach sagen, naja, wenn so ein Trend bis ins Jahr 2030 geht, warum soll ich denn die Aktie nicht einfach halten, gegebenenfalls in Schwächephasen zukaufen? So kann man das machen. Punkt. Und ich möchte gar keine Einschränkung. Ich habe einfach eine spekulative Ader. Ich bin ein aktiver Anleger und deswegen versuche ich quasi meine langfristige Rendite dadurch zu optimieren, dass ich hin und wieder dann auch mit solchen Teilverkäufen arbeite. Wenn die Aktie sich hier innerhalb von 5 Wochen verdoppelt hätte, Fahnenstangen werden immer abverkauft. Dann hätte ich auch mal den kompletten Gewinn mitgenommen, mit der Kalkulation, die Aktie vielleicht 40% oder 50% tiefer wieder zu verkaufen. Ja, das ist letztlich eine Art, wie man das Ganze umsetzen kann, wie ihr das umsetzt, wenn überhaupt, das entscheidet ihr. So, und weil ich natürlich hier nicht alle Aktien nennen kann, die wir gemeinsam gekauft haben, 2 Beispiele noch, die ich glaube schon mal hier aus 2 anderen Branchen, die ich schon mal genannt habe. Einmal die italienische Prysmian. Wenn man sich den Chart anguckt, dann denkt man, das ist halt, ja, was machen die schon? Ich meine, Kabel, ehrlich, was soll da schon für eine Nachfrage hinterstecken? Kabel. Ja, und wenn man sich das Unternehmen anschaut, dann ist das, ich bin jetzt mal gerade langfristig drauf, also zwischen 2014 und dem Tief 2020, ich weiß jetzt gar nicht, zahlen sie eine Dividende aus? Lass mich mal ganz kurz schauen. Ja, sie zahlen eine kleine Dividende aus. Also damals stand sie bei 14 Euro und 5 Jahre später immer noch bei 14 Euro, war dann kein Nullgeschäft, weil es eine Dividendenrendite von, glaube ich, 1,5% gab, aber unter dem Strich nichts gewesen. Warum? Weil man gesagt hat, naja, Kabel, dafür braucht es Baubranche, dafür braucht es große Projekte, dafür braucht es Infrastruktur. Und all das war eben ein Thema, was kein so großes war an der Börse, sondern eher so schleppend, in konjunkturellen guten Zeiten mal besser, in schlechten Zeiten mal schlechter. Und dann kam etwas, was ich eben hier Megatrend genannt habe. Und es wurde sofort klar, wir brauchen nicht ein paar Kabel. Wir brauchen sowas ganz Banales wie Kabel, was so banal, wenn man genau drauf schaut, immer mal einen Blick auf die Webseite werfen, ist ganz interessant. So banal sind Kabel gar nicht, insbesondere dann, wenn sie über große Strecken gelegt werden, wenn viel Strom übertragen wird. Also das kann auch nicht jeder. Aber das ist es eben, wenn dann so ein Trend beginnt, dann beginnt ein Re-Rating der Aktie. Wir waren im Corona-Tief bei 14 Euro und wir sind jetzt bei 68 Euro. Und die Aktie zeigt keine großen Rücksetzer. Ich bin nicht investiert und ich bin auf diesem Niveau momentan auch nicht bereit zu kaufen. Lass mich mal gucken. Sie ist noch nicht mal grotesk teuer aktuell. Kann das sein? Achso, ich bin hier bei dem bisschen... die ist nicht mal grotesk teuer. Also 2000... Trotz des Anstiegs. Wie kann das sein, dass trotz des Anstiegs, des erheblichen Anstiegs, wie viel sind Sie allein im Jahr 2024 bei 39 angefangen, jetzt bei 68, also ist keine Verdopplung, so 80% bummelig, ne? Kopfrechnen. Und dennoch ist das KGV nur in Anführungszeichen 22. Ja, das geht nur, wenn der Gewinn genauso schnell gestiegen ist. Und genau darum geht's. Also, der Gewinn in den nächsten Jahren wird im zweistelligen Bereich wachsen. Das sind die Schätzungen jetzt. Sollte das Ganze schneller gehen, 30% schneller, 50%, 100% schneller. Das kann ich euch jetzt unternehmensspezifisch nicht sagen. Ich kann vor allen Dingen nicht sagen, das ist ja auch immer ganz wichtig, ob Prysmian dann überhaupt alleine diese Nachfrage so schnell bedienen kann. Das ist ja was anderes als bei den meisten Technologie- oder bei den Plattformunternehmen. Wenn du doppelt so viele User hast, in der Regel, dann musst du ein bisschen mehr Serverkapazität, dann geht das. Im produzierenden Gewerbe ist es schwieriger. Aber dafür ist das Unternehmen eben auf 2026er Basis mit 16 auch nicht teuer. Und nochmal, ich bin aktuell nicht investiert. Das ist ein Beispiel dafür. Wo ich ebenfalls nicht direkt investiert bin, und das ist das letzte Beispiel für heute. Wie lange sind wir? Ja, ich bin noch unter 30 Minuten, das schaffe ich. ABB. Die Schweizer ABB war mal fast ein Sanierungsfall, das sind keine Wachstumswerte wie bei einem wie beim Technologieunternehmen. Aber es ist ein zweistelliges Wachstum und wie bei allen Schweizer Werten ist die Aktie nicht richtig billig, also 2,25er KGV 23. Nur, das alles eben ist noch von einem Hype weit entfernt. Ich bin in ABB deshalb nicht direkt investiert, weil ich via meines Erachtens nach interessanteste Beteiligungsgesellschaft überhaupt in Europa investiert bin und die haben einen großen Teil in ABB. Aber nichtsdestotrotz, auch das ist ein Beispiel dafür, wie Unternehmen, die sich jetzt wahrscheinlich fragen, was haben wir doch für ein Glück gehabt, wie die mit einmal davon profitieren. Das heißt, wenn wir über die Branchen sprechen, dann kann man natürlich, und das macht ja auch Spaß, selber ein bisschen Research betreiben, den Ausbau der Energieinfrastruktur ETF, den ich mir wünsche, den gibt es aktuell noch nicht, weil sie immer auf eine oder zwei Branchen ausgerichtet sind. Aber nichtsdestotrotz, und das ist das Fazit für heute, hier genau hinzuschauen, ob ich nicht hier investiert sein möchte, wenn ich es denn nicht schon bin. Und ich bin es nicht mit den großen Tech-Werten. Das lohnt sich. Und genau diesen Aufruf wollte ich gerne heute an euch loswerden. Das war's. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Nochmal ein kleiner Reminder. Das neue Depot bei den Renditespezialisten, das startet jetzt. Ich freue mich, wenn du mit dabei bist. Ich freue mich aber auch sehr, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören. Bis dahin alles Gute, dein Lars.